SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Es sind deutliche Worte, mit denen Bundesaußenminister Johann Wadephul das brutale Vorgehen der Führung im Iran gegen die demonstrierenden Menschen kommentiert hat.
Wenn ein Regime in der Tat nur noch mit Waffengewalt Demonstrationen niederschießen kann, das ist an Niedertracht nicht mehr zu überbieten. Und deswegen versuchen wir, alle Maßnahmen zu ergreifen, die irgend möglich sind, um diesem Regime das Handwerk zu legen.
Der Bundesaußenminister gestern in den ARD-Tagesthemen. Die Lage im Iran beschäftigt, ja bewegt uns auch heute früh im Infodate am Morgen. Ich bin Andreas Bönisch und wünsche Ihnen einen schönen Mittwochmorgen. US-Präsident Donald Trump hat die Führung im Iran nochmal aufgefordert und gedroht, falls Demonstranten hingerichtet werden. In diesem Fall würden die USA hart reagieren, hat Trump dem Fernsehsender CBS gesagt. Was genau das bedeutet, hat er nicht erklärt. Menschenrechtsorganisationen gehen mittlerweile davon aus, dass bei den Protesten gegen das iranische Regime mehr als 2500 Menschen getötet worden sind. Augenzeugen befürchten, dass es noch mehr sind. Aus Washington berichtet unser Korrespondent Samuel Jakisch.
Hilfe sei auf dem Weg. Dieses Versprechen richtete US-Präsident Donald Trump am Dienstag über seine Online-Plattform an die Widerstandsbewegung im Iran. Welche Art von Hilfe damit gemeint sein könnte, erläuterte Trump nicht. Alle Optionen lägen auf dem Tisch, betont das Weiße Haus in seinen Statements. Von wirtschaftspolitischen Maßnahmen wie den bereits angekündigten Sekundärsanktionen gegen iranische Handelspartner weltweit bis zu militärischen Optionen. Am Dienstagnachmittag ermunterte der US-Präsident vor Journalisten erneut, die Protestierenden im Iran ihre Demonstrationen fortzusetzen. Die US-Regierung, so Trump weiter, habe bis auf Weiteres alle Treffen mit iranischen Vertretern abgesagt, solange bis das sinnlose Töten von Demonstranten aufhöre, so Trump wörtlich.
Das vergangene Jahr ist weltweit das drittwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen. Das geht aus den Daten des europäischen Klimaprogramms Copernicus hervor. Das Jahr war demnach mit einer globalen Durchschnittstemperatur von 14,97 Grad Celsius nur geringfügig kühler als in den Rekordjahren 2024 und 2023. Aus Brüssel berichtet Katrin Schmidt.
Auch für Europa war das Jahr 2025 mit einer Durchschnittstemperatur von gut 10,4 Grad das wärmste je gemessene. Laut der Daten der Klimaforscher ist Europa damit weiterhin der Kontinent, der sich am schnellsten erwärmt. Einen neuen Rekord verzeichnete 2025 die Antarktis mit der wärmsten Jahrestemperatur seit Beginn der Messungen. In der Arktis war es die zweithöchste. Laut Copernicus zeichnet sich so global ein unverkennbarer Trend ab. Mit den neuen Daten sind nun die letzten 11 Jahre die 11 wärmsten je gemessenen.
In den Lotto-Annahmestellen in Rheinland-Pfalz machen die neuen Terminals beim Einlesen der Tippscheine zum Teil Probleme. Das hat das Unternehmen Lotto Rheinland-Pfalz in Koblenz auf SWR-Anfrage bestätigt. Die Terminals werden seit Mitte November nach und nach in den Annahmestellen installiert und arbeiten mit einem Kamerascanner, einer komplett neuen Technik. Die Einzelheiten von Matthias Zahn.
Es passiert zum Beispiel, dass die Tippscheine mit den angekreuzten Zahlen erst nach mehreren Versuchen akzeptiert werden. Nach SWR-Recherchen kommt es auch vor, dass die Terminals eine Zahl zusätzlich einlesen, die gar nicht angekreuzt war. Nach einer Fehlermeldung müssen die Mitarbeiter in der Annahmestelle dann per Hand korrigieren. Das kostet Zeit. Lotto spricht von vereinzelten unvollständigen Lesungen. Die Kunden könnten trotz der Schwierigkeiten korrekt spielen. Ein Software-Update soll die Probleme noch im Januar beheben. Mehr als die Hälfte der rund 870 Annahmestellen in Rheinland-Pfalz arbeitet nach Angaben von Lotto inzwischen mit den neuen Terminals.
Nach der Explosion eines Wohnhauses in Albstadt-Tailfingen laufen weiter die Ermittlungen zur Ursache. Drei Menschen sind bei dem Unglück in der vergangenen Woche ums Leben gekommen. SWR-Reporterin Nathalie Waldenspuhl.
Nach wie vor spricht vieles für eine Gasexplosion, so die Polizei. Unter anderem, weil das Haus eine Gasheizung hatte. Eine Nachbarin hat dem SWR jetzt gesagt, dass die ums Leben gekommene Frau sich schon Ende Dezember über eine höhere Gasrechnung gewundert hat. Die Stadtwerke dementieren diese Aussage. Eine Sprecherin hat schriftlich mitgeteilt, dass es, Zitat, keine Auffälligkeiten im Gasverbrauch der Familie gegeben habe. Außerdem haben die Stadtwerke laut der Sprecherin im Dezember gar keine Abrechnungen verschickt und auch die monatliche Zahlung werde immer erst im Februar angepasst.
Busfahrgäste in Heidelberg müssen weiter Geduld haben. Bei der RNV, der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft, fallen wegen Probleme mit den neuen Wasserstoffbussen weiterhin ganze Linien aus. Schon seit November gibt es immer wieder Ausfälle. SWR-Reporterin Panja Schollbach mit den Einzelheiten.
Ein Teil der Probleme bei den neuen Wasserstoffbussen hatte vor allem mit der anhaltenden Kälte zu tun, so die Rhein-Neckar-Verkehrs-GmbH. Die Kompressoren der Fahrzeuge fielen deshalb aus. Das habe man aber inzwischen selbst beheben können, indem man die Busse nachts am Strom lasse. Der Hersteller Daimler Truck habe zudem versichert, bei den Kompressoren nachzurüsten. Weiterhin ungelöst sind aber die Probleme mit der Elektrik und Elektronik. Die haben laut RNV nichts mit dem Winter zu tun. Der Hersteller müsse jetzt schnell Lösungen liefern. Alles andere sei für die Fahrgäste nicht mehr zumutbar, so die RNV. In der Zwischenzeit versucht die RNV, die Ausfälle mit Bussen von Partnerunternehmen zu kompensieren.
Und zum Sport: englische Woche in der Fußball-Bundesliga zum Abschluss der Hinrunde. Der VfB Stuttgart hat mit 3:2 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Die Frankfurter konnten ihre Führung vom Anfang in dem Spiel nicht halten. Unsere Sportreporterin Ann-Kathrin Rose fasst zusammen.
Dennis Undaff schüttelte ungläubig den Kopf. Die Spieler der Frankfurter Eintracht schauten fassungslos auf die Anzeigetafel. Das 3:2 als Ergebnis eines Spektakels wirkte unwirklich. Denn die Frankfurter waren durch Christensen früh in Führung gegangen. Demirovic und Undaff aber drehten die Partie noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel glich Amai Muni Eshguyab für Frankfurt aus. In der 87. Minute aber sorgte Nati mit seinem Treffer zum 3:2 für die Stuttgarter für die Entscheidung und den Endstand.
Dortmund hat sich gegen Bremen mit 3:0 durchgesetzt. Außerdem hat Mainz 05 das Kellerduell gegen Heidenheim mit 2:1 gewonnen. Der Mainzer Neuzugang Philipp Tietz ist nach dem Spiel erleichtert.
Du sitzt da unten gerade drin und da musst du so ein Spiel auch ziehen. Ist für die Fans, glaube ich, nicht so ertragbar, aber so kommst du da unten raus. Und jetzt wissen wir, dass wir es schaffen, auch in kniffligen Situationen, dass wir das Spiel auch über die Zeit bringen können. Und das haben wir heute eindrucksvoll bewiesen. Da können wir nur Mut rausnehmen und die Energie und das Selbstvertrauen für das kommende Spiel in Köln.
Damit haben die Mainzer den letzten Tabellenplatz verlassen und stehen im Moment auf dem Relegationsrang 16. Schlusslicht ist Heidenheim.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Es wird wechselhaft mit Regen in vielen Regionen von Rheinland-Pfalz. In Baden-Württemberg ist es verbreitet noch trocken. Doch schon bald wird es auch in Nord- und Mittelbaden nass. Das Regengebiet zieht im Laufe des Tages dann südostwärts. Zwischendurch wird es aber auch immer mal wieder trocken. Die Sonne scheint aber kaum, am ehesten noch südlich der Alp. Die Höchstwerte heute 5 bis 13 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Die Basis des Bildungserfolgs wird bereits in Krippen und Kitas gelegt. Das klingt nachvollziehbar. Das ist einer der Eckpunkte, den CDU, CSU und SPD im vergangenen Jahr im Koalitionsvertrag formuliert haben. Doch die frühkindliche Bildung läuft alles andere als rund bei uns in Deutschland. Und damit beschäftigen wir uns in dieser Woche in der SWR aktuell Serie Kinder, Kita, Kosten. Fakt ist, seit 2013 schon besteht für jedes Kind, das älter als ein Jahr ist, ein Anspruch auf einen Kita-Platz. Doch diesen gibt es dann oft nur auf dem Papier, denn bundesweit fehlen 400.000 Kita-Plätze. Und auch Erzieherinnen und Erzieher sind Mangelware. Etwa 300.000 sind nach Angaben des Verbandes Bildung und Erziehung zusätzlich notwendig. Wie können wir besser werden? Darüber will ich jetzt mit Bernhard Kalicki sprechen. Er ist Psychologe und Leiter der Abteilung Kinder und Kinderbetreuung beim Deutschen Jugendinstitut in München. Herr Kalicki, warum tut sich Deutschland immer noch so schwer mit dem Kita-Ausbau?
Wir hatten in Deutschland, wie in anderen deutschsprachigen Ländern auch, gar nicht diese Kultur für Krippenkinder, für unter Dreijährige, sie früh aus der Familie in die Einrichtung zu geben. Tatsächlich ist der Einstellungswandel ganz deutlich und die Erwartungen, die Bedarfe der Eltern auch in Westdeutschland an Betreuung für ihr einjähriges und zweijähriges Kind sind deutlich angestiegen. Aber wir haben eine große Strecke zu gehen, jetzt bedarfsgerecht das System auszubauen. Wir sehen, dass vor allen Dingen in den Ballungsgebieten, in den Großstädten die Bedarfe noch mal höher sind. Und da ist es extrem schwer, das Angebot zu schaffen, vor allen Dingen auch Personal zu finden.
Sie haben da gerade angedeutet, dass es auch eine Einstellungssache ist, die Kleinen in die Kita zu geben. Gerade in Teilen Westdeutschlands, da ist immer noch so ein bisschen das Image der Rabenmutter da, wenn die Frau ihr unter dreijähriges Kind beispielsweise in eine Kita-Betreuung gibt. Und die Gegner einer sehr frühen Fremdbetreuung, die argumentieren dann auch damit, dass die psychische Belastung und der Stress für die Kleinen sehr hoch sind. Sie sind Psychologe, Herr Kalicki. Wie verhindert man das?
Also wir haben ja seit den 90er Jahren eine intensive Debatte darüber geführt, die Krippendebatte, und auch eine ganze Reihe von Forschungsergebnissen aus aktuellen Studien, nationalen und internationalen. Kinder profitieren von früher Bildung, Kinder profitieren davon, wenn ihre Eltern unterstützt werden, entlastet werden und wenn sie ein Familienmodell leben können, das fair ist und das nicht mit der Elternschaft sie zurückwirft in ein traditionelles Muster, das sie nicht kennen.
Dann lassen Sie uns auf Länder schauen, die es besser machen als wir. Zum Beispiel unser nördlicher Nachbar Dänemark. Dort gibt es nur Ganztagskitas, geöffnet in der Regel von 6 bis 17 Uhr, auch in den Schulferien. Und ein solcher Platz, der kostet dann so knapp 300 Euro im Monat. Warum kriegt Dänemark das bei der frühkindlichen Bildung hin, woran Deutschland scheitert?
Wir haben, wenn wir uns mal anschauen, das Grundschulsystem in Europa. Die Ausnahme Deutschland und die deutschsprachigen Länder, dass wir Grundschule am Vormittag organisieren, der Nachmittag frei ist. Und die langen Schulferien, in denen die Kinder nicht betreut sind. Man muss das einordnen in unsere Vorstellungen von einem guten Aufwachsen.
Wenn ich da kurz einhaken darf, dieses Vormittagsgrundschulsystem, das Sie angesprochen haben, das wirkt sich also auch auf die Organisation der Kitas aus?
Es ist unser Verständnis davon, wie wir Familien leben und wie wir den Alltag organisieren. Die Kita, die nur vormittags oder übermittag die Kinder betreut, ist im Rückzug. Auch in den westdeutschen Flächenländern, auch im Südwesten, wo wir eher traditionelle Modelle haben. Hier haben wir natürlich dann Stadt-Land-Unterschiede. Ich glaube, wir müssen lernen, bedarfsgerechte Angebote zu schaffen. Heißt, dass diese Betreuungsinfrastruktur, das, was Eltern brauchen, nicht überall gleich aussieht.
Nun ist Deutschland ein föderaler Flickenteppich, was die Kosten für die Kindergärten anbelangt. In Baden-Württemberg, da legen die Kommunen die Kita-Gebühren fest. In Rheinland-Pfalz sind Kindertagesstätten landesweit seit 2020 beitragsfrei für alle Mädchen und Jungs ab dem zweiten Lebensjahr. Das ist teuer für Rheinland-Pfalz. Ist das trotzdem gut investiertes Geld?
Das System der Kindertagesbetreuung ist unterfinanziert. Und die Frage der Kostengestaltung hat ein Anker, die Frage des Zugangs. Kindertagsbetreuung muss erschwinglich sein, sodass die zu hohen Kosten nicht eine Hürde sind. Solange das System unterfinanziert ist, verstehe ich nicht, wie wir Eltern, die bereit wären, die Kosten zu übernehmen und die auch in der Lage sind, weshalb wir ihnen die eben nicht auch zahlen lassen. In einer idealen Welt, wo das System ausfinanziert ist, bin ich ein Freund davon, von der allgemeinen Gebührenfreiheit. Aber es fehlt Personal. Das erfordert auch, dass wir Karrieremöglichkeiten schaffen und dass wir den Beruf der Erzieherin, des Erziehers aufwerten und attraktiver machen.
Vielen Dank, Bernhard Kalicki, Psychologe und Leiter der Abteilung Kinder und Kinderbetreuung beim Deutschen Jugendinstitut in München. Kinder-Kita-Kosten, unsere Serie in dieser Woche in SWR aktuell. Und morgen früh zwischen 6 und 9 berichten wir aus Reutlingen, wie gut oder wie schlecht dort die Versorgung mit Kita-Plätzen ist.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In Washington, da finden heute Gespräche über Grönland statt. Der dänische Außenminister Rasmussen und die für Außenpolitik zuständige grönländische Ministerin Motzfeldt treffen US-Vizepräsident J.D. Vance und Außenminister Marco Rubio. Der deutsch-dänische Politiker Tom Højem, er war in den 1980er Jahren Grönlandminister von Dänemark, hat sich hier in SWR aktuell skeptisch zu den Erfolgsaussichten geäußert. Allenfalls setze er eine gewisse Hoffnung auf eine Übereinkunft in US-Außenminister Rubio.
Ich rechne damit, dass Herr Rubio einen die entschuldigen, vernünftigste Leute in die Trump-Verwaltung wahrscheinlich ist. Und er hat mehrmals Rubio und ein bisschen in Konflikt mit Herrn Trump, hat er gesagt, dass Militäreinsatz in die arktische Gebiet in Grönland kommt unter keinen Umständen. Und ich hoffe, dass er recht hat. Aber jedes Mal, wenn Herrn Rubio etwas gesagt hat, dann sagt sein Chef Trump etwas anderes. Ich denke, dass NATO als NATO reagieren muss. Und jetzt ist es eine Realität, dass die NATO eine echte Krise hat.
Der deutsch-dänische Politiker Tom Højem im SWR Aktuell Interview. Die Grönland-Gespräche in Washington, die beginnen heute Nachmittag um 16.30 Uhr unserer Zeit. Im Verteidigungsausschuss des Bundestags geht es heute um die Vorfälle bei den Fallschirmjägern in Zweibrücken. Dort hat es mutmaßliche Fälle von Rechtsextremismus, sexualisierte Übergriffe und Drogenmissbrauch gegeben. Uwe Haug.
Insgesamt geht es um mehr als 200 einzelne Delikte, die den Fallschirmjägern vorgeworfen werden. In 16 Fällen ermittelt die Staatsanwaltschaft Zweibrücken. Ins Rollen kam der Skandal durch Meldungen von Soldatinnen des Fallschirmjägerregiments an den Wehrbeauftragten des Bundestages. Demnach hatte es Hitlergrüße, eine Nazi-Party und eine rechtsextreme und antisemitische Clique in der Kaserne gegeben. Frauen sind mit Exhibitionismus und sexistischem Verhalten konfrontiert worden. Mittlerweile sind 3 Bundeswehrsoldaten entlassen worden. Für 19 weitere Soldaten wurde ein Entlassungsverfahren eingeleitet.
Der Bundestag debattiert heute über den Wolf. Die Bundesregierung will die Zahl der Tiere begrenzen, weil der Bestand in den vergangenen 10 Jahren stark zugenommen hat. Der Wolf soll deshalb in das Bundesjagdgesetz aufgenommen werden. Eva Huber.
Bald soll es deutlich leichter werden, Wölfe in Deutschland zu schießen. Die Bundesregierung will dafür eine Jagdzeit festlegen. Von Juli bis Oktober sollen Wölfe gejagt werden können. Aber nur in bestimmten Gebieten, nämlich da, wo die Wolfsbestände nicht gefährdet sind, also wo bereits viele Wölfe leben. Unabhängig von diesem Jagdzeitraum soll ein Abschuss auch in Weidegebieten möglich sein, wo Schutzmaßnahmen wie Zäune als unzumutbar gelten. Zum Beispiel bei Almwiesen und Deichen. Und sogenannte Problemwölfe, die auffälliges Verhalten zeigen, sollen leichter getötet werden können.
Das traditionelle Treffen der Landwirte in Ostwürttemberg, der Kalte Markt in Ellwangen, geht heute zu Ende. Zum Abschluss findet die traditionelle Bauernkundgebung statt. Jannik Volz.
Zum Abschluss des Kalten Markts lädt der Bauernverband Ostalb-Heidenheim in die Stadthalle ein. Um 10 Uhr wird die politische Bauernkundgebung eröffnet. Hauptredner in diesem Jahr ist Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Haug. Er wird zum Thema gemeinsam in Verantwortung für die Landwirtschaft sprechen. Es wird erwartet, dass Haug auch über die Auswirkungen des Mercosur-Abkommens auf die Landwirte spricht. Außerdem steht heute noch der Krämermarkt auf dem Programm, ehe der Kalte Markt um 18 Uhr endet.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Heute geht es in Berlin um den Schutz der Meere. Greenpeace hat zu einer Kunstaktion am Brandenburger Tor eingeladen. Und das weckt bei den Berlinern gewisse Befürchtungen. Unangenehme Erfahrungen aus der Vergangenheit werden wach. Aber heute sind die Sorgen völlig unbegründet, weiß Chris Bertrow.
Bitte keine neue Attacke auf den Geruchssinn, denkt der Berliner und erinnert sich an 17 tote Wale und Delfine, die die Umweltschützer 2007 auf den Pariser Platz geschafft hatten. Dank der verendeten Meeressäuger roch es wie auf einem Fischmarkt, was die Berliner Nase gar nicht mag. Wenn öffentliche Plätze fishy stinken, dann bitte bei den Spießern in Hamburg. Für heute kann man in Sachen Müffelfaktor allerdings Entwarnung geben. Keine Kadaver. Greenpeace will den Pariser Platz mit Hilfe eines 3D-Bodenbanners in eine lebendige Unterwasserwelt verwandeln. Begleitet von Meeresgeräuschen und Carsten Schneider. Der Bundesumweltminister rauscht ran, weil der Anlass erfreulich ist. Das bevorstehende Inkrafttreten des UNO-Hochseeschutzabkommens. Dafür habe Greenpeace jahrzehntelang gekämpft, sagt mir eine Sprecherin. Sie kritisiert, Deutschland hinke beim Ratifizieren des Abkommens etwas hinterher. Carsten Schneider darf das durchaus als Warnung verstehen. Um Druck zu machen, könnten wieder verendete Schnabelwale und Weißseitendelfine in die Hauptstadt gekarrt werden.
Anmerkungen von Chris Berdrup.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.